Ich lade jetzt den Herrn Luther nach vorne ein. Und wir haben jetzt ein kleines Experteninterview. Schön. Herr Luther ist vom Kriminalfachdezernat 4 in Nürnberg. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute da sind. Ich habe erfahren, dass ja eigentlich heute ein Betriebsausflug wäre, den Sie für die Fachtagung haben sausen lassen. Von daher vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie sich extra Zeit genommen haben. Sie arbeiten ja eigentlich in dem Bereich Menschenhandel auch bei der Polizei. Dennoch haben Sie dadurch immer wieder auch mit unserer Zielgruppe zu tun. Erzählen Sie doch mal kurz, inwiefern und in welchem Kontext genau arbeiten Sie mit unserer Zielgruppe als in der Prostitution tätige Personen bzw. Sexarbeiterinnen zusammen?
Ja, also wie gesagt, bin beim Nürnberger Kriminalpolizei und wir verfolgen dort auch die Tatbestände Menschenhandel und Zwangsprostitution, generell organisierte Kriminalität, aber das ist eben ein kleiner Teilbereich daraus. Und um das zu gewährleisten, ist es meine Aufgabe, mit einem Team von noch 4 Mitarbeitern, also regelmäßig Kontrollen stattfinden zu lassen. Wir suchen uns dann die Prostituierten mittels Anzeigen raus und versuchen dann eben einen Kontakt herzustellen und führen dann da Kontrollen durch. Letztendlich gewinnt man auch viele Erkenntnisse aus diesen Kontrollen und da ist es auch meine Aufgabe, diese Erkenntnisse wieder zusammenzuführen und aus den gewonnenen Erkenntnissen dann Ermittlungsverfahren zu initiieren. Und wir treffen natürlich auf alle Prostituierten, die es in Nürnberg gibt. Es ist eine nicht geringe Zahl, es sind ca. 1000 Stück, die im Ballungsraum jeden Tag arbeiten. Wir haben ja auch noch Fürth und Erlangen mit dazu, beziehungsweise betreuen wir auch ganz Mittelfranken. Ja, und zur Zusammensetzung, weil Sie das vorhin gesagt haben, das ist bei uns in Deutschland genauso. Also es gibt kaum deutsche Prostituierte mit deutscher Staatsangehörigkeit. Ich mache auch eine kleine Statistik immer für uns und da stellen wir dann fest, also es sind 95% aus dem Ausland. Die größte Gruppe sind die Rumänen. Wechseln tun dann als zweite Gruppe dann die Bulgaren und die Ungarn hinterher. Und auf dem aufsteigenden Ast sind seit neuestem auch chinesische Prostituierte. Das scheint da jetzt ein neues Wirtschaftsfeld zu sein. Das stellen wir jetzt so in den letzten 1-2 Jahren fest.
Genau, Sie machen ja dann eben auch aufsuchende Arbeit, haben es gerade schon ein bisschen beschrieben, wem Sie denn da begegnen. Gab es eine Begegnung, die Ihnen noch in besonderer Erinnerung ist?
Ja, ich habe einen ähnlichen Fall gehabt, aber ich glaube, es ist vielleicht sogar angebrachter, einen aktuellen Fall, von einem relativ aktuellen Fall zu berichten, damit Sie auch eine Vorstellung haben, wie das Ganze ablaufen kann. Also wir haben jetzt Anfang des Jahres auch wieder Kontrollen initiiert. Das heißt, eine Kollegin schreibt dann verschiedene mittlerweile per WhatsApp an. Es geht dann nicht mehr so, dass man irgendwo hinfährt, wo schon immer Prostituierte arbeiten, sondern die leben mittlerweile überall in der Stadt. Also mieten sich in Airbnb-Wohnungen ein, beziehungsweise sind dann auch in Hotels untergebracht. Regelmäßig seit Corona müssen wir leider immer wieder feststellen, ist es weg von diesen bekannten Örtlichkeiten gegangen. Und letztendlich steht in dem Inserat immer nur eine Telefonnummer und dann muss man Kontakt aufbauen und dann sagt man, wo man hinfahren muss. Und in dem Fall war es dann so, Anfang des Jahres, dass wir dann eine Dame in der Südstadt aufsuchen wollten. Dieses Treffen ist leider schief gelaufen. Also wir hatten einen dringenden Verdacht, dass wir vielleicht auch observiert worden sind von der Gegenseite und haben uns dann nochmal an die gleiche Dame gemacht. Und am nächsten Tag konnte man das dann doch einfädeln, dass wir ein Treffen in einem Hotel initiiert haben. Und da ist dann die Dame vorgefahren worden. Wir hatten da auch noch ein anderes Team stehen mit einem SUV mit bulgarischen Kennzeichen. Und dann haben wir uns auf das Treffen eben eingelassen, haben uns zu erkennen gegeben, dass wir von der Polizei sind. Und natürlich nach einem Ausweis verlangt. Und den Ausweis hat sie da auch nicht mit dabei gehabt, die Prostituierte, sondern musste sich von der Dame, also es war ein Pärchen im SUV noch, von der SUV-Dame den Ausweis bringen lassen. Und letztendlich waren das, also wir halten da immer Augen und Ohren offen bei den Kontrollen. Wir haben natürlich auch gefragt vor Ort, ob alles okay ist, Ja, ist alles super, alles bestens. Das wissen Sie ja selber, also mit der Polizei wird weniger gesprochen. Entweder man hat schlechte Erfahrungen, beziehungsweise hat auch Anweisungen von dem Zuhälterpärchen bekommen, wie man sich im Falle der Kontrolle zu verhalten hat. Aber wir hatten da schon einen dringenden Verdacht, dass es hier um Menschenhandel geht. Und letztendlich haben wir dann auch zusammen mit der Staatsanwaltschaft ein Verfahren eingeleitet. Das heißt dann, man geht dann weiter zu operativen Maßnahmen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, und hatten auch das Glück, dass die so lange noch in Nürnberg geblieben sind. Also es waren 3 Monate. Und während den 3 Monaten hat sich dann letztendlich festgestellt, durch unsere Maßnahmen, dass sie wohl von diesen Pärchen mehr oder weniger als Art Familienangehörige gehalten wird, so wie ein Kind, um das man sich kümmert. Wir haben auch festgestellt, das hat sich also während den Überwachungsmaßnahmen herausgestellt, dass sie ja von einem ganz niedrigen Bildungsniveau stammt, aus den entsprechenden Siedlungen in der Nähe, oder in Bulgarien war es in dem Fall, ethnische Minderheit auch, und auch gar nichts anfangen konnte mit Geld oder so, und letztendlich auch gar nicht wusste, wo sie in Deutschland war. Das hat sich dann auch bei der Vernehmung am Schluss dann nach 3 Monaten rausgestellt. Also sie wusste zu keinem Zeitpunkt, wo sie da ist. Also die wäre auch nicht, ich sag mal, die wäre auch nicht alleine lebensfähig gewesen, ne? Also die braucht immer jemanden, der sich um sie kümmert, und in dem Fall ist sie eben an das Pärchen geraten, und bei der Vernehmung hat sie dann auch gesagt, wie sie an die geraten ist. Die sind da halt im gleichen Dorf gewesen, haben gesagt, wir kümmern uns um dich, und haben ihr dann angeboten, sie mit nach Deutschland zu nehmen. Eigentlich unter dem Vorwand, dass man den Ex-Partner von, also den Vater von ihrem Kind, das bei ihrem Vater wiederum aufwuchs, findet, der auch in Deutschland sich aufhalten sollte. Aber das war natürlich nur Vorwand. Und als man dann hier war, hieß es dann, also du könntest ruhig auch mal ein bisschen was beisteuern und könntest in die Prostitution gehen. Und da muss man sagen, die Frau, die hat auch, also die ist auch intellektuell den beiden Zuhältern in keinster Weise gewachsen gewesen und hat halt einfach gemacht, was die verlangt haben. Und verlangt haben sie letztendlich, dass sie am Tag so 3 bis 5 Freier bedient. Und das ganze Organisatorische, also sprich von der Reise her, das Buchen der Unterkunft, das Schalten von der Werbung, die ja essentiell ist, dass man an Kunden kommt, das haben in dem Fall die Zuhälter gemacht. Und als wir dann die Erkenntnisse hatten, haben wir mit der Staatsanwaltschaft dann Haftbefehle erwirkt und die dann glücklicherweise auch vollziehen können. Also es war jetzt mal ein gelungener Fall. Ich weiß schon, es gelingt nicht immer so, aber wenn ich schon mal hier bin, will ich auch die Gelegenheit nutzen, da zu flexen.
Ja. Vielen Dank. aber ja, das ist voll schön zu hören, wenn das dann gelingt. Sie haben gerade auch, genau, also das Thema Zwang ist eine große Hürde auf jeden Fall. Wir haben auch gerade ein bisschen von niedrigem Bildungsstand gehört. Was gibt es denn so andere größere Herausforderungen für die Zielgruppe, die Sie noch vielleicht sehen, jetzt auch in dem Kontakt, den Sie immer wieder auch durch die aufsuchende Arbeit haben? Andere Problemlagen vielleicht?
Ja, also wie schon angedeutet, auch in den Vorgängerbeiträgen, denke ich, wenn die Damen hier sind, ist es eigentlich schon meistens zu spät. Eigentlich müsste man viel mehr in den Herkunftsländern machen, also was auch präventive Arbeit angeht und so weiter. Aber auch gesamtgesellschaftlich, ich meine, das fängt natürlich an, wenn man die in der Schule erreichen will, dann muss man erstmal dafür sorgen, dass die überhaupt die Schule besuchen. Und dann in der Schule so Präventionsarbeit, das fände ich super. Wir versuchen auch immer von der Polizei, aber das, da gibt es natürlich Vorbehalte auf der Gegenseite gegen die Behörden. Die Zusammenarbeit ist immer am Anfang zumindest schwierig. Wir versuchen trotzdem auch immer aufzuzeigen, dass sie selber Glück ihres eigenes, also Schmied ihres eigenen Glückes sein kann, dass sie halt aber auch Initiative zeigen muss, ne? Also sprich irgendwie mal anfangen, ein eigenes Bankkonto sich einzurichten, Geld darauf zurückzulegen irgendwie. nicht immer nur das Bargeld nehmen und das dem Mann weiterreichen, der ihr natürlich eine goldene Zukunft verspricht. Ne? Also das sind so die Herausforderungen in Bezug auf die Loverboy-Methode. Ist auch ein riesiges Problem natürlich, auch Präventivunterricht, den Mädels vorher zeigen, wie es laufen kann, auch vielleicht anhand von missglückten Beispielen. Zu uns kommen dann oft Frauen, die sagen, ja, jetzt waren wir so lange zusammen und verliebt und jetzt ist das ganze Geld weg und jetzt sind wir auseinander. In dem Stadium, da kann die Polizei dann tatsächlich wenig machen. Ne? Also wenn wir da mal Fälle aufklären, was Loverboy anbetrifft, dann, da braucht man dann wirklich Leute, die sagen, ja, ich kenne den Typen, der hat schon immer gesagt, dass er sich die und die hält und alle nur ausnehmen will. Ansonsten steht Aussage gegen Aussage und so funktioniert es dann nicht. Ne? Beziehungsweise, wenn wir auch mal Glück haben, dann sind wir auch mit operativen Maßnahmen dabei und er bringt dann da entsprechende Äußerungen, dass er die eben nur ausnimmt. Und dann kann auch die Staatsanwaltschaft anklagen und ein Gericht verurteilen. Ne? Aber ansonsten ist es schwierig in dem Bereich.
Jetzt kommen wir gleich zum Schluss zur letzten Frage. Sie haben gerade auch schon genannt, so die Frage wäre, wie man aus Ihrer Sicht Hürden für die Zielgruppe senken kann, um deren Vulnerabilität zu senken. Haben schon Prävention genannt. Gibt es da noch was dazu anzufügen, was Ihnen einfällt?
Ja, auch von unserer Seite her, also ich schreibe mir das dann auf meine Fahnen, dass man immer wieder mit den Mädels spricht und eben Hilfe anbietet, beziehungsweise auf Hilfsorganisationen verweist. Aber ja, also bei dem Klientel, die 95%, die ich genannt habe, da trifft man eher auf wenig Verständnis. Also ich habe tatsächlich keine Lösung für das Problem.
Ja. Aber vielen, vielen Dank. Es war auch schön, eine Erfolgsgeschichte von Ihnen zu hören. Sie kriegen auch ein kleines Geschenk von uns. Genau, danke, dass Sie extra Zeit genommen haben. So, wir haben leider ein bisschen die Zeit überschritten. Wir haben jetzt noch ein ganz, ganz, ganz kleines, kurzes Video. Das ist auch wirklich nicht so lang, von einer Klientin, die ihre Geschichte erzählt. Und danach gehen wir in die Mittagspause, die ist unten im Erdgeschoss. Und wir treffen uns dann wieder hier um 13.30 Uhr.
Soll ich ihr vertrauen, jemand, wenn ich immer schlechte Erfahrungen habe und ich kann nicht jedem vertrauen? Und dann, ich habe dich kennengelernt. In einem Moment war es schwer für mich. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wann ich lasse den Job, aber ich komme einen Tag. Und ich habe gesagt, ich aufhöre. Und dann wieder angefangen, zum ersten Mal Deutschkurs und dann in der Früh Nähe bis 11 Uhr, dann von 11 Uhr bis 13 Uhr Schule gemacht, lesen, trainieren mit mir. Und dann hat mich hier angestellt, arbeiten, geringfügig, aber früh, ich könnte gar nichts machen, nie mit U-Bahn, gar nichts. Auch wenn ich wollte einen normalen Job machen, ich könnte nicht. Denn ich kann nicht lesen, egal, ich kann reden Deutsch, aber das ist nicht genug. Aber jetzt ist es besser für mich. Wenn ich habe jetzt normale Leben, Arbeit auch als Frau, habe meine Wohnung. Ich kann lesen, ich kann schreiben, ich habe Arbeit, meine Kind ist hier, was habe ich mir gewünscht? Ich habe Freunde, normale Leute. Und hier habe ich diese Möglichkeit bekommen. Du, alles Leute, unterstützt mich, Andrea, du, alles. Ohne dich, ich werde nicht, ich hätte nicht geschafft, kann ich nicht zurückzahlen. Aber jetzt, ich bin zufrieden.
Genau, das war eine Klientin von Herzwerk, die auch durch das EFI-Programm durchgegangen ist. Wir machen jetzt die Mittagspause. Nach der Mittagspause hören wir dann ein bisschen mehr über ganz konkrete Arbeitsintegrationsmaßnahmen. Guten Appetit euch!